Episode 250. Was ist der Digital Threat? Herzlich willkommen beim Wir Rocken Engineering Podcast, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Am Mikrofon ist wieder Björn Schurre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, zu Anfang immer meine Betriebsführung und da möchte ich ganz gerne drüber sprechen, was sich in der letzten Podcast-Folge ergeben hat, also seit der letzten Podcast-Folge und welche Themen rund um Wir Rocken Engineering anstehen. Ja, und da kann ich sagen, dass nächste Woche am Mittwoch, also genau in einer Woche, das Requirements Engineering Camp, das Barcamp rund um Requirements Engineering in Hannover stattfinden wird. Am 9. September öffne ich dort die Tore. Ab 8.30 Uhr könnt ihr dort gerne mit dazukommen. Letzte Tickets gibt es noch auf requirementsengineeringcamp.com. Genau, das ist das Einzige, was ich für heute hier anzukündigen habe. Und von daher geht es auch jetzt sofort rein in die Episode. Was kannst du heute in dieser Episode mitnehmen? Du wirst heute erfahren, was der Digital Threat ist und wie du diesen in deinem Unternehmen einsetzen bzw. aufbauen kannst. Und so wünsche ich dir viel Spaß und vielleicht auch gutes Gelingen, wenn du dich mit dem Thema Digital Threat beschäftigen wirst. Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Menschen hier bei mir im Podcast. Er wohnt in Hamburg, ist aber in Süddeutschland in der Nähe von Ulm aufgewachsen. Er hat Information Management Automotive oder für die Automotive studiert und danach seinen Master im Digital Business Engineering gemacht. Er hat in der Automotive-Branche gearbeitet und ja, wenn ich das richtig gelesen habe, ist er jetzt in dem Beratungsgeschäft tätig und unterstützt gerade Medizintechnikhersteller. Mit ihm möchte ich heute über den Digital Threat sprechen. Ich denke, das ist ein Thema, was viele interessiert, wo vielleicht viele Fragen haben. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast, Benjamin Zimmer.
Ja, hi Björn, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekomme, heute hier im Podcast bei dir Teilnehmer zu sein und Gast. Vielleicht noch eine kleine additional Info. Ich bin nicht nur in der Medizintechnik unterwegs, im Endeffekt überall in regulierten Branchen, wo es um komplexe Produkte geht. Also in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, bei der BHC GmbH, ist Teil der ProStep-Gruppe, beschäftigen wir uns viel mit diesem Thema. Digital Threat ist eines der Hauptthemen und wir fokussieren uns nicht nur auf die Medizintechnik, sondern auf alle regulierten Branchen. Aktuell habe ich aber ein Projekt in der Medizintechnik, das ist richtig.
Genau. Okay, ja, wir haben uns auf der Reconf getroffen und da standst du auf dem Stand von der ProStep und ja, da stand dieses Wort Digital Threat im Hintergrund und dann habe ich einfach mal ein bisschen rumgefragt und so sind sie halt ins Gespräch gekommen und weil der Digital Threat bei mir noch gar nicht im Podcast aufgetaucht ist, dachte ich mir, lass uns doch darüber mal ein bisschen reden, damit meine Zuhörer auch mal verstehen, worum handelt es sich da eigentlich? Was ist das für ein Begriff, der da herumgeistert? Wenn du den in zwei Sätzen erklären müsstest, wie würdest du das machen?
Also Digital Threat an sich ist ein sehr großes Thema. Wenn ich es in zwei Sätzen beschreiben müsste, dann würde ich sagen, dass es eine durchgängige Sicht, sowohl methodisch als auch technisch, auf den gesamten Produktentstehungsprozess und die darin befindlichen Entwicklungsartefakte dreht. Also man kann es eigentlich nicht auf einen einfachen Kern runterbrechen. Es ist ein sehr breites Thema und man blickt da auf die Gesamtheit der gesamten Entwicklungsobjekte im Endeffekt. Das heißt, wir haben eine methodische Herangehensweise auf der einen Seite mit einer Sicht auf die Produktentwicklung und die technische Verbindung von diesen Daten, die sich da befinden und dass Prozesse nachhaltig funktionieren.
Okay, das heißt also, das, was wir vielleicht früher oder teilweise auch heute noch machen, so mit Zeichnungen oder Dokumenten, die die zwar schon im Computer oder mit Computerprogrammen generiert werden, die werden jetzt mehr verknüpft miteinander.
Genau, im Endeffekt, ich meine, das ist seit Jahren ein Thema, als ich mich damals schon im Bachelor mit dem Thema auch in meiner Arbeit beschäftigt hatte, in meiner Bachelor-Thesis damals, war das schon jahrelang ein Thema. Die Produktentwicklung wird immer komplexer, mechatronische Systeme sind vielfältig und ich muss ja irgendwie diese Komplexität, die da drin steckt, aufbrechen, sichtbar machen und beherrschbar bekommen. Mhm. Und der Digital Thread ist eine Art Möglichkeit, diese Komplexität mit einer gewissen Art und Weise zu beherrschen.
Okay. Was ich in meiner Laufbahn immer sehr, sehr schwierig gefunden habe, ist, da jetzt irgendwie anzusetzen und zu sagen, okay, lass uns hier mal einen Marker zu setzen, um dann eine Verbindung zu Anforderungen zu kriegen. Also als Beispiel, wir sind ganz früher wirklich hergegangen, wir hatten dann schon, wir hatten sogar Polarion bei uns im Einsatz, da haben wir die Anforderungen dann drin stehen gehabt, als Liste, als Dokument, wie auch immer, und die hatten dann auch alle wunderbar ihre IDs. Und dann sind wir hergegangen und haben diese IDs manuell genommen und dann irgendwo in die Software eingetragen. Ja, das war, ich sag mal, so der erste Schritt. Aber das ist ja noch nicht wirklich konsequent in Richtung Digital Thread, oder?
Richtig, also das trifft es eigentlich auf den Punkt, wobei der Gedankenansatz, den du da mit reinbringst, genau in die Richtung geht. Also selbst das Hinzufügen eines Links oder einer ID, jetzt nicht mit einem physischen Link verknüpft, sondern mit einer ID, bietet mir die Möglichkeit zu verstehen, okay, dieses CAD-Objekt in meinem PLM-System hat eine Verbindung zu dieser Anforderung beispielsweise. Die konsequente Umsetzung wäre natürlich eine wirklich digitale, technisch hinterlegte Durchgängigkeit und einen funktionierenden Prozess zu gestalten, um eine ja, in dem Kontext relevante Sicht technisch auch zu hinterlegen, aber vom Grundgedanken geht es ja schon in die Richtung, wo ich dann hin möchte. Wenn ich damit anfange, und das ist ein kleiner Teil davon aus meiner Sicht, auch allein mal den Gedanken zu bekommen, okay, ich muss irgendwie schaffen, die Verbindung zwischen diesen Informationsobjekten aufzubauen.
Ja. Warum wird das denn noch nicht so richtig konsequent gemacht? Da ist ja, uns hindert da ja noch was dran, oder die Unternehmen.
Also aus meiner Erfahrung und was ich sehe, du hattest gerade angesprochen, man hat sich schon vor Jahren Gedanken darüber gemacht und man macht sich es auch heute noch. Ich sehe das so, Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen meist vor ähnlichen Herausforderungen. In dem Punkt, den ich am Anfang gemacht hatte mit, wir haben komplexe Systeme, größere Produkte mit verschiedenen Bestandteilen, Hardware, Software, EE-Komponenten, die irgendwie miteinander funktionieren müssen. Und es gibt halt Treiber, die dazu führen, dass ich das tun muss. Ich muss auf der einen Seite irgendwie eine Sicht auf meine Produktentwicklung bekommen. Ich schaffe es ja nicht, einen Gesamtblick auf alles, was so passiert in meinem Kopf abzubilden, weil das Thema viel zu groß ist.
Ja, wird immer komplexer, ne?
Richtig. Und dann gibt es natürlich noch so Treiber von außen wie die Regulatorik, die ich berücksichtigen muss, und so Themen wie Nachweispflichten, die auch ein starker Treiber sind, um da drauf zu gucken. So Themen wie Change Management, wie gehe ich mit Änderungen in meinem Entwicklungsprozess um, die werden halt dadurch leichter und das sind im Endeffekt Treiber. Und die Schwierigkeit, also warum wird es nicht konsequent umgesetzt, war ja im Endeffekt deine Frage, ist es, es gibt historisch gewachsene Systeme, wo die Daten gepflegt werden in Unternehmen, häufig. Das ist das, was man natürlich relativ oft sieht und auch teilweise der Aufwand, die Investition zu tätigen, sowas größer anzugehen, ist vielleicht teilweise zu hoch und der Mehrwert wird teilweise vielleicht gar nicht so richtig gesehen. Also ich muss erstmal schaffen, zu verstehen, was bringt mir das Ganze, und gemacht werden sollte es natürlich auch nicht zum Selbstzweck, sondern dass ich einen wirklichen Nutzen daraus sehe. Und wenn ich gerade aktuell gar kein Problem habe, vielleicht, also es läuft alles irgendwie, ob es hundertprozentig perfekt läuft, sei in den Raum gestellt, aber solange es funktioniert, warum soll ich überhaupt was tun in die Richtung? Da brauche ich erstmal die Business-Herausforderung, vor der ich stehe, die muss mir klar sein, und das könnte so ein Hindernis sein, warum das nicht konsequent umgesetzt wird.
Genau, der eine Nutzen wäre natürlich, ich befriedige damit eine gewisse Regulatorik, eine Nachweispflicht, die mir darüber auferlegt wird. Ich glaube aber auch, dass eigentlich noch ein viel größerer Nutzen dahinter steckt, wenn ich versuche, einen Teil, also zumindest kleinteilig, auch ich sag mal, auch wenn ich nicht regulatorisch getrieben bin, um das machen zu müssen, habe ich ja doch, gibt es ja doch bestimmt irgendwelchen Nutzen oder irgendwelchen geschäftlichen Mehrwert, den ich haben kann, wenn ich Artefakte, die schon digital vorliegen, wenn ich die miteinander verknüpfe.
Absolut, also der Punkt, den ich angesprochen habe, ist ein sehr großer Mehrwert, den ich aus der konsequenten Umsetzung von dem digitalen Faden in meiner Entwicklung hebe. Und das ist das Thema Change Management. Wenn ich Änderungen entweder aus dem Markt habe oder ich habe irgendwelche Feldtests, die schief gehen, und ich muss rausfinden, woher kommt jetzt das Problem und was muss ich überhaupt anpacken, um das in die richtige Richtung zu treiben. Wenn ich natürlich einen digitalen Link oder eine digitale Verknüpfung zwischen den relevanten Objekten habe und eine Sicht darauf relativ schnell generieren kann, komme ich schneller ins Tun und muss nicht so viel denken, weil das, ja.
Ja, das heißt also, du sagst, okay, hier an dieser Anforderung oder an diesem Nutzungsfall, da haben wir jetzt das Problem gehabt, gesehen, und dann könntest du von dort aus in dein System eintauchen und herausfinden, welches die potenziellen Quellen sind, wo der Fehler gelegen hat oder liegen wird.
Genau, also im Endeffekt, ich habe eine Anforderung auf einer höheren Ebene, breche die ja runter, wenn man es aus Systems Engineering Sicht und jetzt mal am V-Modell entlang nachdenkt. Ich habe eine Systemanforderung, die breche ich runter in Komponenten- und Softwareanforderungen. Vielleicht habe ich irgendwo Testobjekte und die liegen dann auch noch in unterschiedlichen Systemen teilweise, weil es einfach so aktuell ist. Oder ich habe irgendwelche Zulieferer, mit denen ich zusammenarbeiten muss. Bringt ja nochmal eine Komplexitätsstufe mit rein in das ganze Thema. Wenn ich das alles miteinander ordentlich verknüpft habe, logisch, und die Technik dahinter passt und ich einen Prozess habe, den ich dann darauf auch abbild, bekomme ich es hin, schneller die relevanten Objekte im Entwicklungsprozess zu finden. Also ich
Okay,
finde
das heißt
raus,
also ich.
welches Requirement ändert, muss, was muss ich für einen Test anpassen, wenn ich ein Requirement ändere, oder welche 5 Tests sind angepasst? Woher kommt ein Fehler, den ich identifiziere? Auf welches Requirement ist es zurückzuführen? Muss ich da was ändern? Was für eine Auswirkung hat das auf meine Kundenanforderungen weiter oben? Wo muss ich vielleicht in meinem BOM-Management drauf gucken, weil ein Hardware-Objekt nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll? Das sind alles Themen, die da irgendwo mit dranhängen.
Okay, das heißt also, ich komme schneller zu den richtigen Entscheidungen, an welcher Stelle will ich anpacken oder muss ich anpacken, um dieses Problem, die Änderung, den Änderungswunsch, was auch immer, umzusetzen.
Das ist
Okay.
auf jeden Fall ein Mehrwert, der dadurch entsteht, genau.
Ja, hast du noch einen weiteren Mehrwert, der dir so einfällt?
Es gibt diverse, ich würde, das ist eine typische Berater-Antwort. Es kommt natürlich immer auch darauf an, in welchem Umfeld bewege ich mich
Okay.
an der Stelle. Aber ja, ich meine, ich habe halt, der Mehrwert entsteht immer da, wo ich eine Herausforderung habe und die damit lösen kann. Beispielsweise, wenn ich das Thema Verifizierung und Validierung mir betrachte. Also ich muss sicherstellen, dass ich das richtige Produkt baue oder das Produkt richtig baue. Das kann ich nur tun, wenn ich eine Sicht habe auf verknüpfte Daten in in meiner Entwicklungsdokumentation, nenne ich es jetzt einfach mal.
Okay. Angenommen, jetzt hört hier ein Geschäftsführer oder ein Entwicklungsleiter zu, worin könnte der sich ganz praktisch orientieren, dass sich so eine Investition in den Aufbau von einem Digital Thread im Unternehmen gelohnt hat?
Auch da sind wir einfach an der Stelle im Endeffekt angekommen, wo ich drauf gucken muss, wo habe ich gerade ein Problem. Machen wir nun einfach ein konkretes Beispiel. Wir bleiben bei dem Thema Änderungsmanagement. Ich weiß aktuell, dass ich Änderungen durchführen möchte und es dauert eine gewisse Zeit X, um diese Änderung sowohl auf der Dokumentationsseite implementiert zu haben, als auch dann die Umsetzung hinten rein zu gehen. Wenn ich an der Stelle einfach besser werden will, weil der Markt sich verändert und ich schneller werden muss, dann hebe ich dadurch einen Mehrwert und sehe als aus Geschäftsführer oder Geschäftsführerin-Sicht den Mehrwert, dass ich in der frühen Phase, also Shift Left, den Aufwand reinstecke, um einmal das Thema aufzubauen, bekomme aber dadurch schneller die Änderungen im Endeffekt in den Markt, weil ich am Anfang nicht suchen muss, sondern die Informationen einfach da sind, wo ich sie brauche.
Okay. Also auch wieder da dasselbe, die Einflussanalyse oder Englisch Impact Analysis, die ich dann machen kann, bin ich schneller beim Ergebnis, aber schneller an dem Punkt, wo ich ansetzen muss. Die Analyse wird effektiver.
Was natürlich ein anderer Nutzen davon sein könnte, ich kann Probleme schneller lösen, also ich habe irgendwelche Produkte im Markt.
Ja.
Es passieren Auffälligkeiten bei Kunden, die kriege ich zurückgespielt. Ich finde schneller die Information, an der es hängt. Es geht in die Richtung Impact-Analysen, also dadurch werden meine Servicekosten am Ende irgendwo reduziert. Das sind aber alles Themen, die passieren nicht von heute auf morgen. Also wenn ich jetzt morgen anfange, mich damit zu beschäftigen und einen durchgängigen Digital Thread aufbaue, werde ich nicht 2 Wochen später diese Ergebnisse haben. Das ist natürlich ein Prozess, aber ja, in kleinen Schritten angenähert hebe ich die Mehrwerte. Das heißt, ich spare mir im Endeffekt die Nacharbeit in späteren Zeitpunkten.
Ja, wenn
ich
das da heißt also, so Quick Wins haben wir da jetzt nicht unbedingt bei diesem Thema. Das ist eher etwas, was langfristig aufgesetzt werden will.
Ich würde sagen, es gibt Quick Wins. Auch da kommt es natürlich auf die Umgebung an, in der ich mich befinde. Wenn man gerade wieder dabei, die meisten Leute, hast es selber gesagt, ihr hattet Polarion im Einsatz. Ja, wenn ich da meine Anforderungen stehen habe, vielleicht meine Tests dokumentiert habe, dann kann ich relativ schnell auch Use Cases aus dem Digital Thread Umfeld umsetzen.
Okay.
Die ich relativ schnell realisieren kann und habe dadurch einen schnellen Mehrwert, nur um das wirklich in den Konzern rein zu transportieren und größere Mehrwerte sichtbar zu heben, das wird ein bisschen dauern.
Was wären denn erste Use Cases, die du oder die man dann mit so einem kleinen Setup, also ich sag mal, so wie du gerade gesagt hast, Polarion, Anforderungen und Test Cases, die man damit schon wo man den Nutzen sichtbar machen könnte?
Also auf der einen Seite habe ich natürlich zum Beispiel die Möglichkeit, so eine Art mit Bordmitteln Requirements Traceability Matrix aufzubauen, wo ich sehe, hat jedes Requirement einen Test Case.
Ja,
dann könnte ich einen Schritt weiter gehen, also oder um bei dem Use Case zu bleiben. Die Tools sind da, ich habe Bordmittel, ich kann da Reports bauen, wo ich dann auf einer methodischen Ebene einfach rangehe und sage, mein Entwicklungsteam bekommt jetzt einen Report von mir bereitgestellt als Methodenprozess Owner, mit denen die eine relativ schnelle Sicht drauf haben, wo sind vielleicht Lücken in der Testabdeckung, wo muss ich nochmal ran. Und nicht manuelles Suchen von, wo sind vielleicht noch Lücken.
Da haben wir
relativ schnell eine Zeitersparnis und eine transparente Sicht geschaffen und das ist jetzt auch nichts, wo ich extrem lang brauche. Ich meine, wenn ich das habe und die Traceability abgedeckt ist, dann kann ich den Report innerhalb kürzester Zeit aufsetzen, wenn ich mich ein bisschen mit den Tools beschäftige, die ich da im Einsatz habe.
Ja, okay. Das hört sich ja schon nach etwas an. Es ist nur, dass man dann ein bisschen sein Vorgehen abändern muss und jetzt nicht noch irgendwie, also außer man man hat Polario noch gar nicht im Einsatz oder was auch immer.
Codebeamer zum Beispiel.
Codebeamer, ja. Doors, was auch immer. Also wenn man so ein Tool schon im Einsatz hat, dann wäre das schon schnell machbar. Okay, das wäre einer von den Use Cases. Wenn ein Unternehmen heute anfangen wollen würde, wo würdest du sagen, sollte man starten?
Mhm.
Ja, also ich sag mal, auch da könntest du wahrscheinlich wieder sagen, es kommt drauf an. Aber so eine erste Empfehlung, was ist unglaublich wichtig für ein Digital Thread?
Also im ersten Moment muss ich mich als Unternehmen mit dem Thema beschäftigen, was für ein Problem möchte ich damit lösen. Nicht mit dem Thema anfangen, wir brauchen Digital Thread, weil ich es in einem Podcast gehört habe beispielsweise.
Ja, genau.
Sondern ich habe ein Problem mit Thema A, B, C und dann suche ich mir einen konkreten Use Case raus. Mhm. Beispielsweise, ich habe ein Problem mit meiner Lieferantenintegration. Die Kommunikation mit meinem Lieferanten funktioniert nicht gut. Ich will da schneller werden. Ich will den Austausch automatisieren. Da möchte ich einfach Geschwindigkeit reinbringen. Dann suche ich mit dem konkreten Use Case raus. Mal zwar parallel noch ein großes Bild, wo ich hin möchte, um diese Vision im Hinterkopf zu behalten, aber start mit dem kleineren Use Case zuerst rein, setz den um und wenn da Erfolge schnell sichtbar gemacht werden können, dann trägt es auch schnell in die Breite. Mhm. Andere bekommen davon mit, dass es eine coole Sache ist, wenn ich da irgendwie eine Durchgängigkeit hinbekomme. Und dann verbreitet sich das Thema eigentlich automatisch.
Okay.
Also immer mit einem Problem starten, dann gucken, wie kann ich das mit technisch oder methodischen Mitteln lösen. Ich bin immer ein Fan davon, es besteht nicht nur aus Technik, also man kann das auch nicht als Software ansehen. Klar stecken irgendwo Tools und Techniken dahinter, aber die Methodik, die ich anwende, darf immer nicht vernachlässigt werden an der Stelle.
Ja, und genau. Also das so ist ja auch immer. So, Entschuldigung, was sagst du?
So würde ich an der Stelle vorgehen. Also einen kleineren oder einen machbaren Use Case raussuchen, den schnell umsetzen und die Erfolge aufzeigen, dann trägt sich das ins Unternehmen.
Ja, genau. Das ist auch das, was ich ja immer sage. Ne? Also die Tools, das sind ja nur die Werkzeuge, die uns dabei unterstützen, das dann umzusetzen. Man muss vorher schon, wie du sagst, das große Bild haben, die Vision, wo wollen wir denn insgesamt hin und dann gucken, wo haben wir hier in diesem ganzen Bild irgendwelche Probleme und da mal nochmal mit der Lupe dran gehen und gucken, was können wir denn da verbessern im Kleinen. Ne? Und oftmals sind das ja vielleicht auch nur kleine Schritte, mit denen man anfangen kann, nach und nach an das große Ganze ranzukommen.
Ja, ich glaube, also man durch Zuhören, worüber beschweren sich vielleicht Menschen in meiner Entwicklungsabteilung, weil es Zeit kostet, schwierig ist, umständlich ist, da mal zuhören. Und wenn ich vielleicht auch nicht weiß, wo soll ich anfangen, mal einen Workshop aufsetzen mit Key-Mitarbeitenden, die einfach treibende Personen in diesen Bereichen sind, die werden schon mit Problemstellen ums Eck kommen, an denen ich dann ansetzen kann.
Ja, das stimmt. Auch das sage ich immer, die Leute wissen genau, wo man eigentlich anpacken muss, um jetzt wirklich nochmal ein bisschen besser zu werden. Ich hatte hier noch so eine Abschlussfrage mir aufgeschrieben. Ich lese einfach mal vor, wie sie da steht. Wie viel Durchgängigkeit ist wirklich notwendig und wann wird sie zum Selbstzweck? Das spricht so ein bisschen das Thema an, wo soll ich aufhören, wenn ich mich mit dem Digital Thread beschäftige?
Also ich glaube, wo man aufhören sollte oder muss, man sollte es nicht tun, dass es getan ist, sondern man muss sich regelmäßig hinterfragen, warum mache ich das Ganze hier eigentlich? Löse ich damit wirklich ein Problem oder tue ich es, weil ich es tue?
Weil ich es kann, ne? Weil wir ein geiles Tool haben, was das kann.
Richtig. Ich habe hier vielleicht ein cooles Tool und ich habe genug Geld übrig, um da Zeit und Kosten und Geld zu investieren, um da was aufzubauen. Ob ich da wirklich einen Mehrwert draus erzeuge, ist dann immer die zweite Frage, die ich mir auf jeden Fall stellen sollte. Aber vom Prinzip her, gehe ich immer mit Pareto. Also es muss nicht alles 100% perfektionistisch umgesetzt sein, wenn ich als Unternehmen an der Stelle besser werden soll. Ich muss mich auf Pragmatismus konzentrieren. Ich muss mich auf die Use Cases und Themen konzentrieren, die mir am Ende Mehrwert generieren und die ich schnell erreichen kann. Und dann bin ich irgendwann an dem Punkt angelangt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Und dieses habe ich alles, was ich brauche, muss auch nicht in Stein gemeißelt sein. Ich glaube, man sollte halt einfach nie aufhören, sich zu hinterfragen, wo kann ich vielleicht besser werden? Und im Hinterkopf behalten, was soll ich erreichen? Also vielleicht in hochregulierten Branchen habe ich da andere Treiber, gerade wenn wir wieder bei diesen normativen Themen unterwegs sind, dann muss ich da vielleicht nicht nur bei 80% landen, sondern habe vielleicht ein bisschen einen höheren Aufwand, den ich reinstecke. Aber da habe ich das Mindset dann auch vielleicht da, um in die richtige Richtung zu gehen. Aber wenn ich einfach gar nichts habe oder da relativ einen niedrigen Reifegrad in der Umsetzung von diesem digitalen Faden habt, dann starte ich mal rein und mache überhaupt irgendwas. Und das ist, glaube ich, der Kern, auf den man raus sollte. Sich nicht erschlagen lassen von der Größe des Themas, die das Ganze annehmen kann, sondern mit kleinen Schritten loslaufen
Ja.
und einen Schritt nach dem anderen setzen. Und wenn ich das mache, dann laufe ich schon automatisch in die richtige Richtung, wenn ich Menschen mit einem Antrieb habe, die Bock haben, in die Richtung zu gehen.
Das stimmt, das stimmt. Die tragen dich dann auch mit, wenn man sieht, was denn daraus erwachsen kann. Ja, Benjamin, haben wir irgendwas vergessen zum Thema Digital Thread, wo du sagen würdest, boy, wenn ich das jetzt, wenn wir das jetzt, da jetzt nicht drüber sprechen, dann würde ich sagen, ist der Podcast noch nicht rund.
Naja, ich meine, also man könnte jetzt an jeder Stelle in die Tiefe absteigen. Was mir halt wichtig ist zu erwähnen, ich meine, wir haben ein bisschen das Thema jetzt einfach auf einer höheren Flugebene mal angerissen, was man so tun kann. Die Probleme angerissen, die da im Raum stehen und auch versucht, ein paar Antworten auf offene Fragen in dem Umfeld zu geben. Natürlich könnte man jetzt im Detail irgendwelche Use Cases durchsprechen oder das konkrete Vorgehen, was ich tun muss, um von A nach B zu kommen. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben alles zum Digital Thread in der kurzen Zeit hier besprochen. Aber ich glaube, den groben Gesamtüberblick haben wir schon abgerissen jetzt in dieser Zeit.
Okay, das hört sich gut an. Da bin ich ja zufrieden. Genau, aber trotzdem der Aufruf an die Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch genauere Fragen dazu habt oder irgendeinen Vorschlag, was man denn auch machen könnte mit einem Digital Thread, dann schreibt uns doch einfach. Die E-Mail-Adresse ist backstage@wir-rockenengineering.de. Ich werde die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Shownotes verlinken. Auch findest du in den Shownotes den LinkedIn-Kontakt zu Benjamin, sodass du direkt mit ihm Kontakt treten kannst. Ja, Benjamin, ich danke dir, dass du da warst hier im Podcast. Hat mir Spaß gemacht. War eine coole Sache, dass wir uns mal um dieses Thema Digital Thread gekümmert haben. Und ja, ich danke dir dafür, dass du da warst.
Kann ich nur zurückgeben, Björn. Vielen Dank für die Einladung. War ein super Gespräch und hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich
Alles.
hoffe, ich konnte einen guten Überblick über das Thema verschaffen auf der Ebene. Und wie schon erwähnt, wenn es irgendwelche Themen gibt aus der Zuhörerschaft, kommt auch gern einfach auf mich zu. Ich versuche, eure Fragen zu beantworten.
Genau. Alles klar. Vielen Dank, Benjamin. Und ja, vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Brauchst du Unterstützung bei der Erstellung eines Lastenheftes oder hast eine Frage dazu, dann findest du meine E-Mail in den Shownotes. Klicke darauf oder kopiere sie in dein E-Mail-Programm und schicke mir eine Mail und wir sprechen darüber. Du kannst dir auch in meinem Online-Kalender gerne direkt einen Termin buchen. Diesen findest du unter https://kalender.björnschorre.de. Hat dir die Episode gefallen, dann abonniere kostenlos den gesamten Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Wir Rocken Engineering Podcast, der Systems Engineering Podcast für Machende und Entscheidende. Mein Name ist Björn Schorre und ich danke dir fürs Zuhören. Hab Spaß an dem, was du machst, und vor allem wünsche ich dir einen hohen Wirkungsgrad. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.